nach Sodom. Sodom, wissen wir in der Bibel, egal wo wir es aufschlagen, ist immer eine Stadt, die dem Gericht geweiht war, wo es gottlos zuging und wo Lot, wie wir ja eben im Petrusbrief gelesen haben, der eigentlich ein Gerechter war, nichts zu suchen hatte. Gott stellt ihm einige Stoppschilder auf. In 1. Mose 14 wird Lot verschleppt mit den Menschen von Sodom. Abraham befreit ihn, aber Lot kehrte eigentlich nicht um von seinem Weg. Wir finden sogar in Vers 14 am Ende von Vers 12, da wohnte er mittlerweile in Sodom. Er wohnte nicht mehr vor Sodom, sondern er wohnte in Sodom. Ist auch eine ganz klare Tendenz, die sich feststellen lässt. Ja, dann nach Kapitel 19 gehen, lesen wir den ersten Vers. 1. Mose 19, Vers 1. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom und Lot saß im Tore Sodoms. Das ist die nächste Stufe. Er schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Er wohnte in Sodom und jetzt sitzt er im Tore Sodoms. Also wenn ich das mal in unsere, wenn ich mal, was es heißt, im Tore zu sitzen, übertrage in unsere heutige Zeit, dann würde ich sagen, der Lot war mindestens mal sowas wie Stadtrat. Ja, im Tore wurden die Entscheidungen getroffen. Da wurden politische Geschäfte getätigt. Das heißt, der Lot, der Gerechte, hatte seinen Ort, seinen Platz da sich gesucht. Wir finden nirgendwo, dass Gott ihm diese Aufgabe gegeben hatte. Er hatte sich einen Platz gesucht im Tore Sodom. Ich würde sagen, in der gottlosesten Stadt vielleicht, die uns im Alten Testament so geschildert wird. Die Stadt Sodom ist so gottlos, dass selbst Menschen, die Gott heutzutage nicht kennen, dieses Wort Sodom sofort mit etwas Negativem besetzen können. Das ist jedem Kind klar, dass es hier um etwas wirklich Böses geht. Es ist ein Sinnbild für eine böse Stadt. Da saß Sodom im Tore, machte Geschäfte, sollte uns alle, die wir wirklich Kinder Gottes sind, mal fragen, wo machen wir unsere Geschäfte? Die praktische Anwendung möchte ich mal daraus ziehen. Mit wem haben wir zu tun? Suchen wir das? Es gab alttestamentlich Gläubige, die Gott wirklich in Regierungsangelegenheiten betraut hatte. Denken an den Josef, wir denken an Nehemia als Mundschenk, wir denken an Mose, wir denken an Daniel. Sie hatten aber alle eins gemeinsam. Sie waren alle unfreiwillig dort. Keiner von ihnen hatte sich das ausgesucht. Sie waren alles verschleppte, versklavte Leute, außer Mose. Und von Mose lesen wir, als er eine Wahl hatte, was machte er? Er wählte, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden und verschmähte den Hof des Pharaos. Sollte wirklich sehr zu unseren Herzen reden und wir müssen uns wirklich mal die Frage stellen, suchen wir nicht vielleicht manchmal Beschäftigung und Arbeit an Orten, wo wir nichts verloren haben, wo uns auch ganz sicher der Herr nicht hingerufen hat, sondern wo uns vielleicht nur unser persönliches Befinden, unser Eigenwille hingebracht hat. Wir lesen weiter. Und als Lot sah, sie sah die Engel, stand er auf, ging ihnen entgegen, beugte sich nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und er sprach, ach siehe, meine Herren, kehret doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht euch die Füße. Und ihr macht euch früh auf, geht eures Weges. Aber sie sprachen, nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. Und er drang sehr in sie. Und sie kehrten bei ihm ein und kamen in sein Haus und er machte ihnen ein Mahl. Und er backte ungesäuerte Kuchen und sie aßen. Wenn wir in Kapitel 18, da lesen wir, dass der Herr Jesus selbst Abraham besuchte. Hier besuchten Engel den Lot, da kam der Herr schon nicht mehr selber hin. Bei Abraham, da machte der Herr gerne Rast. Abraham musste nicht den Herrn überreden, bei ihm einzukehren, sondern der Herr kehrte gerne bei Abraham ein. Die Engel hier mussten überredet werden. Wenn wir Kapitel 18 lesen, was für ein feudales Mahl, wenn ich das so sagen darf, konnte der Abraham dem Herrn zubereiten. Was für ein karges Mahl musste der Lot den Engeln vorsetzen? Redet das nicht irgendwie zu unseren Herzen? Ist es nicht einfach so, wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, im Tore Sodoms, da ist kein Platz mehr für innige Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja, das ist hier das, ich möchte sagen, auf das Nötigste beschränkt. Ist das das, was der Geist Gottes in uns möchte, wozu er uns ruft und treiben möchte? Ein kümmerliches Mahl für die beiden Engel? Oder möchte er lieber das gemästete Kalb für den Herrn, was der Abraham ihm vorsetzen konnte? Sollten wir uns mal wirklich überlegen. Wir lesen weiter, Vers 4. Sie haben sich noch nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom das Haus, vom jungen Mann bis zum Greis, das ganze Volk insgesamt. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diesen Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Ich habe den Vers oft gelesen und mir fällt einfach keine angenehm klingende Umschreibung ein von dessen, was da steht. Da steht nämlich einfach, dass die Männer der Stadt die Engel, die bei Lot zu Besuch waren, vergewaltigen wollten. Das steht da. Sie erkennen wollten. Wenn wir mal lesen, wo in der Bibel steht, was steht, wenn jemand erkannt wird, dann lesen wir einfach, dass es da um Sexualverkehr geht. Ja, wir reden hier nicht von irgendeiner, sie wollten sich mal angucken. Und wenn wir mal, dafür braucht man nicht mal die Bibel zu befragen. Wenn man allein in historischen Quellen mal blättert, wofür die Stadt Sodom so bekannt war, dann wundert uns das auch nicht. Es war nämlich eine Stadt, die bekannt war für ihre unglaubliche Unmoral. Wir finden auch neben anderen Dingen, aber Unmoral war ein kennzeichnendes Wort. Und das Wort Sodomie kommt ja auch nicht von ungefähr. Das hat ja alles irgendwo seinen Ursprung. Da müssen wir uns mal wirklich überlegen, was wir hier vor uns haben. Vers 6. Und Lot trat zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sprach, tut doch nichts Böses, meine Brüder. Ist das nicht ein trauriger Vers? Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Das waren seine Brüder. Die nannte er seine Brüder. Wie weit kann es kommen? Der gerechte Lot, der seine Seele quälte, sagte zu den Menschen in Sodom, meine Brüder, die gekommen waren, um sich an den Engeln zu vergehen. Vers 8. Sieh doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Lasst sie mich doch zu euch herausbringen und tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Dachs gekommen sind. Ja, das ist wirklich ein schwer zu fassender Vers, der hier steht. Ja, der Lot. Und dahin kommt man, wenn man als Christ sich in dieser Welt bewegt. Ja, wenn man quasi, also nicht wenn man sich als Christ in der Welt bewegt, sondern wenn man gleichförmig dieser Welt sich in dieser Welt bewegt. Irgendwann kommt der Punkt, da ist man in einer Situation, da weiß man weder ein noch aus. Der Lot wusste überhaupt nicht mehr, was er tun sollte. Er wollte die Engel schützen. Ich glaube nicht, dass ihm das leicht gefallen ist, seine Töchter anzubieten. Aber was für eine schlimme Sache. Wie muss es in dem Lot ausgesehen haben? Wie zerrissen muss sein Herz gewesen sein? Warum? Weil er diesen Weg, den Abraham mit Gott ging, verlassen hatte. Weil er eigenwillig war. Er hatte keine Gemeinschaft mit Gott. Ihn sehnt es scheinbar auch nicht danach. Und da kam er in diese Situation. Ist das nicht schrecklich? Da kommen zwei Gesandte Gottes, die Bevölkerung der Stadt möchte sich an ihnen vergehen. Der Lot, dem fällt nichts anderes ein, als seine Töchter als Ersatz anzubieten. Was ist das für eine ernste Sache? Das ist, was passiert, wenn wir uns mit dieser Welt einlassen. Wenn wir dem Feind, wenn ich das mal so, und es ist nicht salopp gemeint, den kleinen Finger reichen, da kommen solche Sachen dabei raus. Wir kommen in Situationen, da sind wir Passagier, da steuern wir nicht mehr das Auto unseres Lebens. Da wird das Auto von anderen, dann wird es wirklich von anderen gesteuert, offensichtlich für uns. Da haben wir nichts mehr zu bestellen und da sind wir eigentlich verloren. Vers 9. Aber sie sprachen, zurück da. Und sie sprachen, der eine da ist gekommen, um als Fremder hier zu weilen und will den Richter machen. Nun, wir wollen dir Schlimmeres tun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann, auf Lot und traten herzu, um die Tür aufzubrechen. Ein Vers reicht, um Lots Freundschaft mit der Welt auf den Kopf zu stellen. Da wollen die Kollegen, seine Freunde, nämlich nichts mehr von ihm wissen. Ja, auf einmal haben sie es nicht mehr auf die Engel abgesehen, sondern die haben es auf ihn abgesehen. So schnell geht das. Ja, da ist einmal der Punkt, da möchte man mal anfangen, ein bisschen Farbe zu bekennen und dann kann man mal sehen, wie diese Welt wirklich tickt. Wie schnell man gehasst ist. Im Jesaja gibt es an zwei Stellen, 36 und 31, da steht sinngemäß, dass Ägypten, und Ägypten ist ganz oft in der Schrift ein Bild dieser Welt. Der Pharao, der Fürst dieser Welt, Ägypten, wirklich ein Bild dieser Welt. Da steht, ein Rohrstab ist Ägypten, der einem durch die Hand fährt, wenn man sich darauf stützt. Ja, das ist hier dem Lot passiert. Er hat sich darauf gestützt und was ist passiert? Es hat ihm die Hand durchbohrt. Ja, er war am Ende. da war nichts mehr übrig für ihn. Das, was er meinte zu haben, war weg. Er meinte, Freunde zu haben in Sodom, Bekannte. Im Neuen Testament finden wir oft diesen Sinn gemäß. Wer meint, von dem, der meint, etwas zu haben, dem wird das genommen werden. Ja, das ist so. Das ist einfach nicht. Es war nichts. Es hat sich in Luft aufgelöst mit einem Hauch. Er wollte, wir müssen uns mal vorstellen, er wollte verhindern, dass die Engel vergewaltigt werden. Es ist ja jetzt nicht, naja, man braucht nicht viel Moralverständnis, um zu diesem Schluss zu kommen. Ich würde sagen, es gibt ganz viele Menschen in dieser Welt, egal ob sie Christ sind oder nicht, denen einfallen würde, dass das die moralisch richtige Entscheidung eigentlich gewesen wäre, dass das, was Lot machte, eigentlich das, was ganz Normales wäre, das war nichts Übergeistliches oder sonst irgendwas. Das waren ganz die einfachsten Moralvorstellungen und damit fiel er schon voll auf die Nase. Müssen wir uns mal wirklich vorstellen, so weit konnte es kommen. Vers 10, und die Männer strecken ihre Hand aus und sie brachten Lot zu sich herein ins Haus und verschlossen die Tür. Und die Männer, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit vom Kleinsten bis zum Größten und sie wurden müde, den Eingang zu finden. Haben wir uns mal vorgestellt, dieses Haus, der Lot vor der Tür, wahrscheinlich hart bedrängt. Das ist Spekulation, ich bin nicht dabei gewesen, aber in irgendeiner Art und Weise, so steht es ja hier auch, sie streckten ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein. Wir haben gesagt, komm Lot, komm besser rein. Wir haben ihn gepackt und haben ihn reingezogen. Es war auf den letzten Drücker. Ist es nicht eine Gnade Gottes? Hatte Lot das verdient? Hat sein Leben das hergegeben? Hatte er das verdient? Kein Stück. Wie keiner von uns was verdient hat. Das hatte Lot nicht verdient. Das tat Gott in seiner Gnade. Wir werden es weiter unten noch lesen. Da steht es wortwörtlich. War es nicht eine Gnade von Gott, Lot in dieser verfranzten Situation doch zurückzuretten, die Männer draußen mit Blindheit zu schlagen? Er bewahrte ihn. Das hat er nicht getan, weil Lot das verdient hatte. Das tat er einfach, weil Lot ein Gerechter war, wie er es in seinem Wort schreibt, und weil er seine Hand über ihn gehalten hat. Vers 12. Und die Männer sprachen zu Lot, die Engel, wen du noch hier hast, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter und wen irgend du in der Stadt hast, führe hinaus aus diesem Ort, denn wir wollen diesen Ort verderben, weil ihr Geschrei groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu verderben. Und Lot ging hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter genommen hatten, und sprach, macht euch auf, geht weg aus diesem Ort, denn der Herr will die Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Ist uns diese Dramatik, diese Ernsthaftigkeit dieses Abschnittes bewusst? Da ist Lot, der Gerechte, der Frau hat, der Kinder hat, der Schwiegersöhne hat, der weiß um das Gericht Gottes, was kommt über diese Stadt. Der Lot, der hatte keinen Zweifel mehr, was hier Sache war. Der wusste genau, was los ist. Und der jetzt fällt ihm ein, möchte seine Schwiegersöhne, seine Töchter, seine Frau, möchte sie überreden, diesen Ort zu verlassen, den Gott zum Gericht bestimmt hat. Was steht dann? Er war in deinen Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Seine Schwiegersöhne haben ihn nicht verspottet. Seine Schwiegersöhne dachten, er würde sie verspotten. So schlecht war sein Zeugnis. So schlecht war sein Zeugnis. Es war völlig unglaubwürdig. Lot hatte eine Aussagekraft, die ging gegen null. Es glaubte ihm niemand. Das müssen wir uns mal vorstellen. Hier ging es um Leben und Tod. Der Lot hatte verstanden, was Gott wollte, aber die Menschen dort, seine Angehörigen, glaubten nämlich, in seiner Familie war er nicht bekannt als jemand, der Wort Gottes weitergab, der Verständnis, Einsicht hatte in die Wege Gottes, ganz im Gegenteil zu Abraham, wo Gott sagte, dass er Abraham Einsicht geben konnte, er wollte nicht verbergen, was er tun möchte. Ja, bei Lot, der war nicht bekannt dafür. Was ist das denn traurig? Ist das nicht ernst? Rede das nicht zu unserem Herzen. Ich will euch mal eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen. Die ist schon einige Jahre her. Ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile. Als ich mein Leben gelebt habe, ja wirklich losgelöst von Gott, als ich so ein wirklich, ich kenne niemanden, der mein Leben so gut beschreibt bis zum gewissen Grad wie das Leben Lots. Und das war ein Sonntag und wir waren zu Hause und irgendwie ist ja so, dass der Herr wirklich in seiner Gnade oft zu meinem Herzen geredet hat. Und irgendwann ist mir klar geworden, ich lebe in einer Welt, die letztlich dem Gericht entgegengeht. Ob in ein, in fünf oder in 50 oder in 100 Jahren, das spielt keine Rolle. Diese Welt geht dem Gericht entgegen. Gottes Wort sagt es ganz klar. Und mir war klar, so dieses Larifari-Leben, so wie ich es lebte und wie es vielleicht in der Christenheit auch allgemein ein bisschen Einzug gehalten hat, das könnte vielleicht vorher noch vorbei sein. Vielleicht kommt die Entrückung nicht und holt mich zu Hause aus dem Liegestuhl, sondern vielleicht kommt die und holt mich unter Verfolgung. Was ich ankündigen kann, wir wissen es nicht genau, Gottes Wort sagt es nicht. Und mir war klar, dass durchaus die Möglichkeit besteht, ich müsste tatsächlich Farbe bekennen, und zwar noch auf dieser Erde. Und so verworren mein Leben war, so war mir doch klar, wenn es zu dem Punkt kommt, da war mir ganz klar, muss ich mich für den Herrn entscheiden, wie ich in meiner wirklich geistlichen Umnachtung dazu kommen konnte. Es war aber so, mir war sonnenklar, spätestens dann musst du Farbe bekennen. Und dann habe ich mir gedacht, dann ist es für meine Frau zu spät, vielleicht. Wenn es so weit kommt, wer weiß, ob ich noch eine Chance haben werde, ihr was zu sagen. Und dann habe ich zu ihr, dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich mal was tun. Und dann habe ich gesagt, so Steffi, ich muss dir mal sagen, du musst dich bekehren. Da hat die gesagt, was? Ja, sage ich, so und so. Ich war ja alles klar, alles präsent in meinem Kopf. Und dann hat die gesagt, ich will dir mal was sagen. Das ist irgendwie doch ein bisschen komisch. Du sagst, du bist errettet und lebst dein Leben, wie du dein Leben leben möchtest. Und ich lebe wahrscheinlich ein Leben, was moralisch ordentlicher ist als deins. Ich komme in die Hölle und du kommst in den Himmel. Sagt sie, das ist ein komischer Glaube. Und dann habe ich gedacht, das ist ein komischer Glaube. Habe ich gesagt, hier stimmt was nicht. Und da stimmt wirklich was nicht. Das war das, was mich wachgerüttelt hat. Das hat dann noch eine Zeit gedauert. Aber das hat mich wachgerüttelt. Mein Zeugnis war wie hier, wie jemand, der Spott treibt. Ja, wollen wir das, wie wir den Herrn kennen. Wir haben Freunde, wir haben Kinder, wir haben Arbeitskollegen. Was weiß ich was alles. Wollen wir jemand sein, wo die Leute denken, er treibt Spott mit denen, weil unser Zeugnis so schlecht ist. Weil bei uns keine Ernsthaftigkeit da ist, weil wir nichts wissen von den Wegen Gottes, weil von uns nichts zu sehen ist. Ist das das, was wir wollen? Sagt uns der Geist Gottes, der in uns wohnt, das ist ein Weg, der es wert ist zu gehen. In keinster Weise. Es ist unmöglich. Das Bestreben des Geistes Gottes ist, uns zu einem Abraham zu machen, nicht zu einem Lot zu machen, wenn ich das mal so gegenüberstellen darf. Es kann doch jetzt niemand hier sein oder vielleicht der zu Hause hört oder irgendjemand, der das in einem Dreivierteljahr in so einem göttlichen Zufall vielleicht sich als Predigt irgendwo anhört, der dazu Ja sagen kann, der sagen kann, das reicht mir, errettet zu sein. Das andere, das interessiert mich nicht. Ja, in der Schrift steht, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Jeder, der gerettet ist, kennt den Schrecken des Herrn. Dazu gehört, dass wir Zeugnis sind. Ein konsequentes Leben. Und ich rede am lautesten zu mir selber. Ich bin nicht derjenige, der denkt, ich hätte es ergriffen und sonst alle anderen hätten es nicht. Ganz im Gegenteil. Ich rede am lautesten zu mir selber. Überreden wir die Menschen? Sind wir Zeugnis? Einer, der Scherz treibt. Ich finde, es kann fast kein schlimmeres Zeugnis geben auf dieser Erde. Vers 15. Und so wie die Morgenröte aufging. Ja, die Morgenröte ging auf. Stellen wir es uns mal vor, bildlich. Heißes Land, die Sonne ging auf. Wahrscheinlich so ein glutroter Feuerball. Da war eine Stadt geweiht zum Gericht. Da ging die Sonne auf. Die ging auf, die leuchtete zum letzten Mal an diesem Tag. Für diese Menschen, die dort lebten. Ja, das war die Botschaft, die hier drinnen steht. Die Morgenröte ging auf, da brach ein Tag an, nicht ein Tag wie jeder andere. Der würde nicht enden mit Spiel, mit Alkohol, mit was anderem. Der würde mit Gericht enden, dieser Tag. Und so wie die Morgenröte aufging, da drangen die Engel in Lot und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die vorhanden sind, damit du nicht weggerafft wirst in der Ungerechtigkeit der Stadt. Und als er zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr sich seiner erbarmte. Es ist vorstellbar, der Lot zögerte. So weit kann es kommen. Der war so verhaftet. Der war so in diesem System verstrickt. Da war so wenig Glaube. Da war so viel Geist, so wenig geistliches Leben. Der zögerte im Ernst dieser Situation. Es ist, wenn ich mich nicht selber kennen würde, würde ich sagen, unfassbar. Aber es ist keine Geschichte aus dem Alten Testament, die sich heute nicht mehr wiederholt. Das gibt es bis heute und ich befürchte öfter, als wir uns eingestehen wollen. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn ich mich mit Abraham und mit Lot vergleiche, ja, an den besten Tagen, da finde ich mich auch vielleicht schon mal bei Gedankengängen vom Abraham wieder. Aber wenn ich über die Länge meines Lebens gucke, muss ich nicht sagen, ich finde mich viel öfter bei dem Lot als beim Abraham. Muss sich jeder selber mal die Frage stellen. Der Herr erbarmte sich seiner. Was ist das für eine Entfaltung der Gnade in allerschlimmsten Umständen? Weil der Herr sich seiner erbarmte. Nicht, weil der Lot es verdient hatte, weil der Lot etwas getan hatte oder so. Weil der Herr sich weiter seiner erbarmte. Das war Gnade. Das war Erbarmen. Das war Barmherzigkeit. Nicht, weil der Lot so einen großen Glauben hatte. Nicht, weil er so viel geliebt hat. Nicht, weil er so große Taten vollbracht hat. Ja, es war, weil Glaube da war. Das ist klar. Wir wissen ganz klar aus Gottes Wort. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt, steht an anderer Stelle. Und auch die alttestamentlichen Gläubigen sind gerettet aus Glauben. Das ist natürlich klar. Und es wird Glauben da gewesen sein. Die Schrift schildert uns nicht bei dem Lot, wo dieser wahrscheinlich sehr seltene Augenblick gewesen ist. Fakt ist, er ging ja auch mit Abraham aus Ur in Chaldea weg und beschritt diesen Weg zusammen mit ihm. Aber es ist Spekulation. Punkt ist aber, es war da, sonst würde der im Petrusbrief der Lot nicht ein Gerechter genannt werden. Das schließt sich aus. Er kann nur ein Gerechter gewesen sein, wenn er auch wenigstens diesen Funken rettenden Glauben gehabt hat. Das ist einfach in der Logik von Gottes Wort so. Aber ansonsten, es sind ja einige Kapitel, die sich mit Lot beschäftigen. Mit ganz viel gutem Willen kann man sagen, ja, er erzog seine Töchter, die offensichtlich eine einwandfreie Sexualmoral hatten, weil sie waren noch nicht verheiratet und waren noch jungfräulich, so wie es hier im Text stand. Das war ja in Sodom nur alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Er war gastfreundlich, wenn auch in einer sehr sparsamen Art und Weise, wenn wir es mit dem Abraham vergleichen. Es waren Ansätze zu sehen, aber grundsätzlich sagt Gottes Wort doch wenig über das gute Tun und Wirken und Schaffen Lots. Aber es wird etwas da gewesen sein, was ausreichte, dass der Herr ihn als Gerechten sah, wie der Abraham auch dafür gebetet hatte und sich seiner erbarmte. Und sie führten ihn weiter, Vers 16, und sie führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten ins Freie, da sprach er, rette dich um deines Lebens willen, sieh nicht hinter dich und bleib in der ganzen Ebene nicht stehen. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Und Lot sprach zu ihm, nicht doch, Herr. Unfassbar, oder? Der Lot. Ich kann mich nur wiederholen, wenn ich es nicht von mir selber wüsste, der schickt Gott zwei Engel, rettet ihn. Er schlägt die Leute mit Blindheit und sagt, geh ins Gebirge. Was sagt der Lot? Nicht doch, Herr. Er wollte noch was anderes. Er war noch nicht damit zufrieden, was Gott ihm für einen Rettungsweg in seiner großen Gnade aufzeigte. Vers 19, sieh doch, dein Knecht hat Gnade gefunden in deinen Augen und du hast deine Güte groß gemacht, die du an mir erwiesen hast, um meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich, und hier steht ich in Kursiv, das heißt mit besonderer Betonung, kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich das Unglück ereilen, dass ich sterben würde. Ich übersetze mal frei. Der Lot hatte sich an Dinge gewöhnt in Sodom, die müssen noch nicht mal vielleicht Sünde gewesen sein. Einfach an ein Way of Life, würde man vielleicht heutzutage sagen, an einen Lebensstil, den er, zumindest so war sein Gefühl, nicht mehr aufgeben konnte. Er wollte nicht ins Gebirge, er wollte in eine andere Stadt. Vers 20. Sieh doch, diese Stadt ist nah, um dahin zu fliehen, und sie ist klein. Lass mich doch dahin mich retten, ist sie nicht klein, damit meine Seele am Leben bleibe. Ja, er hatte wenig verstanden. Seine Seele am Leben bleibe aufgrund der Stadt. Wer verdirbt die Seele und wer erhält die Seele? Es ist nicht die Stadt. Es ist der Herr im Himmel, der das tut. Davon hatte Lot leider wirklich wenig verstanden. Er machte den Erhalt seiner Seele von einer kleinen Stadt abhängig. So eine Verschiebung der Prioritäten im Leben eines Gläubigen. Das Wissen, wie arm war sein Wissen um Gott. Das muss uns doch alles, das muss uns doch wirklich anspringen. Da ist doch nichts begehrenswert. Ich bin auch ganz sicher, niemand hier im Raum wird sagen, das ist ein Leben, das erstrebenswert ist. Das wird hier keiner sagen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, in unterschiedlich großer vielleicht Gewichtung, bei manchen vielleicht auch gar nicht, aber das sind ja alles Dinge, die finden wir. Also es gibt hier keinen Vers, den ich nicht in meinem Leben zumindest gefunden hätte. Und auch viele, wo ich sagen muss, da finde ich mich heute noch drin wieder. Immer mal wieder. Und manchmal auch öfters. Ja, das hat uns was zu sagen. Vers 21. Und der Herr sprach, und er sprach zu ihm, siehe, auch darin habe ich dich angesehen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Wenn wir weiter vorne lesen, wissen wir, dass diese Stadt Zoar, die war nämlich gar nicht weit weg von Sodom. Ja, man müsste ja denken, den Lot. Ganz weit weg. Nie wieder soll mir sowas passieren. Klarer Schnitt, klare Kante, koste was es wolle. Ich möchte mit Sodom nichts mehr zu tun haben. Wir stimmen alle zu. Das wäre doch die einzige logische Schlussfolgerung. Der Mann war dabei, alles zu verlieren. Eigentlich hatte er schon alles verloren. Es ist ihm nur noch nicht klar. Ja, da müsste man sagen, jetzt, spätestens jetzt, diesen harten Stopp, diese harte Schule, ich habe die verstanden. Ich möchte jetzt gehorsam sein. Ich möchte dir nachfolgen. Ich rede jetzt neutestamentlich. Das Wort Nachfolge ist so im Alten Testament so nicht vorhanden. Aber ich rede jetzt mal von uns. Wenn Gott uns wirklich manchmal harte Wege gehen lässt, auch uns schon mal eine harte Sprache spricht, dass wir doch dann wirklich bereit sind, uns zu demütigen, das anzunehmen, unsere Schuld zu bekennen, umzukehren. Ja, das ist, was bei Lot fehlt. Umkehr, das Wort ist hier zu nennen. Umkehr, das heißt rumdrehen. Von dem Weg in die Richtung, umkehren in die Richtung. Das heißt Umkehr. Alles aus der Hand fallen lassen, den ganzen Ballast, den Schmutz, den Dreck dieser Welt, den man sich offensichtlich auch hier im Bild eines Gläubigen aneignen kann. Das sagt uns Gottes Wort. Und es ist ja auf eine gewisse Art und Weise, dass Gott das überhaupt macht und sagt, ja, geh in diese Stadt. Das ist ein Vers, wozu ich ehrlicherweise nicht sagen kann, was er uns sagen will. Es ist meinem Verständnis nach, ist das einfach, ich kann es nicht verstehen, warum der Herr Lots Wunsch entspricht. Aber es steht hier und vielleicht irgendwann in vielen Jahren oder nächste Woche mag der Herr Licht darüber schenken, was er damit meint. Ich vermag es nicht auszulegen. Vers 22. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher hat man der Stadt den Namen Zoar gegeben. Zoar bedeutet Kleinheit. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Wir erinnern uns, dass das Gebet Abrahams, den Gerechten nicht mit dem Gottlosen wegzuraffen, das hatte er Gott abgerungen. Und Gott hält sich an seine Versprechen. Ja, er konnte diese Stadt nicht richten, weil Lot noch in der Stadt war. Er kann kein Gericht, ja, im Sinne eines endgültigen, das ist ja auch ein Bild eines ewigen Gerichtes, was hier über Sodom stattfindet. Hier geht es ja nicht um Regierungswege Gottes mit Gläubigen, sondern hier geht es um Gericht, um endgültiges Gericht. Er kann es nicht über die Gläubigen bringen. Es ist unmöglich, hier, weil es Abraham versprochen hat, bei uns, warum? Weil der Herr Jesus uns freigekauft hat, weil wir nicht gerichtet werden können. Wir können nicht gerichtet werden, weil wir gerettet sind. Und Gott kann kein ewiges Gericht darüber bringen, egal wie schwach unser Glaube ist. Das mag schwer zu akzeptieren sein, aber es ist so. Gottes Gnade ist so groß. Wenn Gott einen gerecht spricht, durch Glauben gerechtfertigt, dann ist er durch Glauben gerechtfertigt. Da spielt es, ohne hier irgendwelche Türen öffnen zu wollen und das Missverständnis, aber es ist ganz klar, die Errettung ist feste. Und das ist auch eine der Bibelstellen, worauf wir uns gerne gründen dürfen. Wenn Gott sagt gerecht, dann ist gerecht. Da macht Gott keine Rolle rückwärts. Das ist ganz sicher. Vers 23. Die Sonne ging auf über der Erde, als Lot in Zoar ankam. Und der Herr ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Und er kehrte diese Städte um und die ganze Ebene und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Ja, ist das nicht ernst? Wie groß mögen diese Städte gewesen sein? Es werden viele, viele tausend Leute gewesen sein. Aber es wird nicht einer darunter gewesen sein, für den nicht gilt, was in Hiob 33 steht. Dies tut Gott zwei oder dreimal an dem Mann, dass er seine Seele abkehre von der Grube. Da wird keiner dabei gewesen sein, den Gott ungerechterweise verdammt hätte oder sonst irgendwas. Wir brauchen uns, dieser Gedanke ist absurd und ist völlig abweisend. Gott ist absolut gerecht. Es ist keine Ungerechtigkeit in ihm. Und wenn er schreibt, dass er sich an jedem Manne zwei oder dreimal bekennt, dann gilt das auch für die Menschen, die in Sodom gewohnt haben. Da ist keiner, der den unverdienten Lohn, wie wir es heute Morgen gehört haben, empfangen hat. Ja, so ernst das ist, Gottes Wort sagt das ganz klar. Gott ist nicht ungerecht. Und hier wird keiner dabei gewesen sein, der ungerechterweise ein Urteil, eine Strafe von Gott empfangen hat. Das ist unangenehm, aber es ist ganz klar die Lehre von Gottes Wort. Und seine Frau, noch ein ganz kleiner Einwurf für zu Hause. Ich weiß, Ratschläge für zu Hause zum Gucken, es gibt immer viele Ratschläge und die Zeit ist begrenzt. Aber der Vers 24 beinhaltet eine sehr interessante Formulierung. Da steht nämlich, und der Herr ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. In der Unrevidierten steht, und Jehova ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Jehova aus dem Himmel. Ist doch ein sehr interessanter Vers, der uns doch etwas darüber sagt, wie Gott wirklich allgegenwärtig ist. Er war auf der Erde, er war im Himmel. Er ließ auf der Erde regnen aus dem Himmel. Sprengt völlig die Stunde, ist aber wirklich zum Nachforschen ein sehr, sehr, sehr interessanter Vers. Vers 26. Und seine Frau sah hinter ihm um und wurde zu einer Salzsäule. Dieser Vers, ich habe mich mit diesen Kapiteln hier schon oft beschäftigt und ich habe oft den Gedanken gedacht, dieser Vers, der könnte mich unter Umständen mal davon abhalten, hier drüber überhaupt zu predigen, weil es ist einfach ein schrecklicher Vers. Und seine Frau sah sich hinter ihm um und wurde zu einer Salzsäule. Sie war nicht mehr in Sodom, aber sie war auch nicht gerettet. Ja, sie ging verloren, sie fiel mit unter das Gericht, fast gerettet. Und doch verloren, das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Und ich möchte die Gelegenheit jetzt hier einfach mal nutzen, um uns vier Personengruppen, die wir hier in diesem Kapitel finden, doch mal so gegenüberzustellen. Die kann man paarweise anordnen und zwar auf zwei verschiedene Art und Weise. Es gibt in dem Kapitel, das ist letztlich das maßgebliche Paar, es gibt Gerettete, und es gibt Ungerettete. Das ist auch die klare Lehre von Gottes Wort. Man ist gerettet oder man ist verloren. Es gibt nichts dazwischen. Wir haben gerettet Abraham und Lot. Wir haben verloren die Einwohner von Sodom, seine Frau, seine Schwiegersöhne. Ich möchte aber noch ein anderes Paar bilden. Das ist zwar, ich möchte bitten, mich nicht misszuverstehen. Es gibt den hundertprozentig darin lebenden Geretteten, das ist Abraham. Und es gibt die Einwohner von Sodom, die absolut nichts von Gott wissen wollten, die ihn wirklich ablehnten, die bis zum letzten Moment ihr Leben ausgekostet haben, die nicht interessiert waren an Rettung, an Buß und an Umkehr, die mit erhobener Hand, möchte ich beinahe sagen, wir finden jetzt hier natürlich keinen Weg der Erlösung und der Errettung aufgezeigt, aber die dem nicht Folge leisten wollten. Und dann finden wir noch diese Zwielichtgestalten, möchte ich sagen. Das ist der Lot. Von außen betrachtet, ich vermute, keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, in ihm einen Gläubigen zu sehen. Es hat sein Leben einfach nicht hergegeben. Wir wissen es nicht. Und da ist seine Frau, seine Töchter, seine Schwiegersöhne, die vielleicht doch was wussten. Ich übertrage es in die heutige Zeit. Das damalige Leben gab das nicht her. Es gab kein Evangelium, was Lot ihnen verkündigen konnte. Natürlich konnte er ihnen etwas von Gott, von dem Gott Abrahams erzählen, der sie aus Ur in Chaldea gerufen hatte, der ihn gerettet hat in einem aberwitzigen Kräfteverhältnis von 318 Hausgeborenen Abrahams gegen die 5 Könige der Ebene und so weiter. Aber es gab kein Evangelium in dem Sinne, wie wir es heutzutage in Händen halten. Deswegen übertrage ich in die heutige Zeit. Ja, da war ich, der zwar gerettet war, aber nichts davon ausstrahlte. Da waren die anderen Angehörigen, die vielleicht schon einiges gehört haben. Hier mal in der Versammlungsstunde, mal zu Hause was gehört, ein Traktat gelesen, Kirche auf WDR4 gehört, was ab und zu tatsächlich schon mal einen sinnvollen Inhalt hatte, zumindest ich habe es lange nicht mehr gehört, wie auch immer mit Gott und Gott seinem Wort in Berührung gekommen sind, die vielleicht, wo wir sagen, die alles wussten, die den Weg der Erlösung kannten, die auch von den moralischen Wertvorstellungen der Christen überzeugt sind, ja, die auch so, wenn wir zum Gottesdienst gehen, eine gute Sache ist, ein bisschen Seelenmassage. Aber was ist das Ergebnis? Gerettet war Lot und Abraham. Die Betrachtung seiner beiden Töchter möchte ich, um es nicht zu kompliziert zu machen, jetzt mal außen vor lassen. Verloren ging seine Frau, seine Schwiegersöhne und die Bewohner von Sodom. Dann möchte ich uns mal fragen, wo ordnen wir uns ein? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, vielleicht, also, ich denke an niemanden persönlich, ich kenne auch einige Leute nicht, also mag sich bitte niemand denken, ich würde das jetzt sagen, weil ich ihn meine, sondern ich meine mich, ich meine uns alle. Wo ordnen wir uns ein? Sind wir der Abraham? Kommen wir gleich noch zu, der in seinem Zelt wohnte, der kundig war in den Wegen Gottes, der Gott Anbetung brachte, der Gemeinschaft mit Gott hatte, der einen Blick hatte für Lot und dem ein wunderbares weiteres Leben bevorstand. Sind wir Lot? Ja, ein schlechtes Zeugnis. Bereiten dem Herrn Unehre. Verleugnen ihn vielleicht. Haben kein Herz für die Verlorenheit dieser Welt, weil das können wir nicht haben. Wenn wir uns nicht interessieren für die Dinge des Herrn, dann haben wir auch kein Herz für die Bewohner dieser Welt, die den Herrn noch gar nicht kennen. Davon gibt es nämlich auch jede Menge. Es gibt nämlich nicht nur die Leute, die hier in Refrath oder in Siegen oder sonst irgendwo wohnen, die von Kindesbeinen auf mit Kirche und christlichem Glauben vielleicht groß geworden sind und schon vieles wissen. Es gibt aber viele Menschen, die wissen gar nichts. Und auch die haben das Evangelium nötig. Aber wenn wir so sind wie Lot, dann ist das kein Wunsch in uns. Dann haben wir überhaupt kein Begehren danach. Das kann ja auch gar nicht sein, weil der Geist Gottes, um ein Bild der Schrift zu verwenden, ja, der läuft wirklich, ich meine, es ist nicht despektierlich, es ist Gott selbst sagt, betrüben oder man kann auch sagen, auslöschen. Das Bild der Kerze wird oft gerne verwendet. Der läuft vielleicht nur noch auf kleinster Sparflamme in unserem Herzen. So weit, ja, haben wir ihn gedämpft. Kein Herz für die Menschen dieser Welt, ein schlechtes vielleicht für die Geschwister, wenn wir überhaupt noch zur Versammlung gehen. Ich kann aus meinem Leben sagen, es zieht einen nicht so viel in die Versammlungsstunde, wenn das eigene Leben jeglicher Beschreibung spottet, was man als Christ sagt und bekennt, weil da bekommt man ja durchaus schon mal den Spiegel vorgehalten, gewollt oder ungewollt. Sind wir ein Einwohner von Sodom? Lehnen wir Gott ab? Rundheraus will ich nichts mit zu tun haben, interessiert mich nicht, ich möchte mein Leben leben, es ist mir alles egal, es gibt kein Gott, spricht der Narr, steht in Gottes Wort. Sind wir so? Es ist ein schrecklicher Gedanke einfach, weil wenn du so denkst, gehst du dem ewigen Verderben schnurgerade entgegen. Es gibt kein Wort, um das zu beschönigen oder um das klarzureden. Du bist auf dem direkten Weg ins ewige Verderben. Und heute ist vielleicht eins von den 2 oder 3 Mal, wo der Herr zu deinem Herzen redet und sagt, es gibt einen Weg der Umkehr. Für den größten gottlosen Menschen ist immer ein Weg zurück an das Herz des Vaters. Ja, das Neue Testament ist voll davon. Lies das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Lukas 15. Mehr am Ende als dieser Mann konnte man nicht sein. Da war ein Weg zurück. Der Schächer am Kreuz, sein ganzes Leben verfuscht. Und doch war der Weg zur Errettung da. Das Johannesevangelium zeigt den Weg in wunderbarer Weise auf. Die ersten vier Kapitel, ja, es sprengt den Rahmen, das jetzt zu sagen. Ich kann es empfehlen, lesen. Bete zu Gott und sag, ich möchte dein Wort verstehen. Rede durch dein Wort in mein Herzen. Wenn du bereit bist, Gott wirklich uneingeschränkt wirken zu lassen, wird er sich darauf bekennen. Da kannst du sicher sein. Er lässt niemanden, der sucht und ruft, im Regen stehen. Das ist ganz sicher. Und dann die Frau von Lot. Ja, das ist vielleicht in christlichen Gemeinden vielleicht das Beispiel, was mit am meisten vorkommt. Alles gehört, alles gewusst und im entscheidenden Moment nicht klare Kante. Nicht bekannt, nicht umgekehrt. Aufgeschoben. Wichtigeres. Erst das zu tun, das zu tun, das zu tun. Und das muss fertig werden. Und dieses und jenes. Aber in Wirklichkeit fehlte einfach das Knie zu beugen vor dem Herrn Jesus Christus. Und jeder, der in christlichem Elternhaus, in einer christlichen Gemeinde groß geworden ist, der weiß, was damit anzufangen, mit diesem Begriff, sein Knie zu beugen vor dem Herrn, die Schuld seines Lebens zu bekennen, an den Herrn zu glauben, als den Sohn Gottes, der gestorben ist für Schuld und Sünde von jedem von uns. Und hier ist keiner, der es verdient hatte. Keiner von uns hatte das verdient. Niemand. Ja, das denkt hier hoffentlich auch keiner von sich. Ich hoffe, jedem von uns ist klar, es ist ein Geschenk Gottes und es gilt für jeden Menschen, der ihn anruft. Jeder Mensch, ob du ein Einwohner von Sodom bist oder ob du eine Tochter, ein Schwiegersohn von Lot bist, um im Bild zu bleiben. Wir waren das alle, jeder von uns. Und irgendwann waren wir auch mal alle, bevor wir ein Schwiegersohn von Lot waren, waren wir ein Einwohner von Sodom, spätestens davor. Ja, wir waren alle gottlos. In Gottesferne. Der Römerbrief belehrt uns ganz klar darüber. Keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der Gott suche. Nicht einer. Das Urteil stand über jedem von uns. Und da braucht sich keiner. Ja, natürlich müssen wir uns schämen vor Gott. Und wir sollten auch wirklich ein Bewusstsein dafür haben. Und Gott führt das durch seinen Geist. Wer wir sind und was wir sind. Und wie sehr wir uns ihm gegenüber versündigt haben. Aber hier braucht sich vor anderen Mitchristen braucht sich hier keiner zu schämen. Da bricht keinem ein Zacken aus der Krone. Keiner von uns war besser. Kein einziger. Wir waren alle so. Jeder von uns hat die uneingeschränkte Gnade Gottes zur Vergebung notwendig gehabt. Vers 29. Und es geschah. Vers 27. Und Abraham machte sich früh morgens auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hin nach Sodom und Gomorra und zum ganzen Land der Ebene und er sah und siehe, ein Rauch stieg auf von der Erde, wie der Rauch eines Schmelzofens. Ich möchte nicht viel dazu sagen, ich möchte nur eins dazu sagen. Wenn Gott Gericht übt, dann übt Gott Gericht. Da wird es so sein wie hier. Es wird ein umfassendes und ein endgültiges Gericht sein. Ich denke, das ist das, was das Bild uns hier vermittelt. Da blieb nichts mehr übrig. Da waren alle Tatsachen geschaffen, alle Weichen gestellt, alle Entscheidungen getroffen. An diesem Punkt sollte Ernst zu unserem Herzen reden. Ja, wenn im Bild gesprochen Gott, ja, Schwefel vom Himmel fallen lässt, wie es hier steht, dann ist es zu spät. Dann ist alles erledigt. Wir müssen unsere Entscheidung vorher getroffen haben. Wir müssen unsere Sünden vorher bekannt haben und wir müssen vorher den Herrn aufgenommen haben. Das gilt für die, die den Herrn noch nicht kennen. Und alle, die in Lot sind. Ich möchte das Bild nicht überstrapazieren. Aber alles, was wir auf dieser Erde nicht klären, alles, was ungeklärt bleibt, was vor dem Richterstuhl des Christus zur Sprache kommen muss. Und da braucht hier keiner zu denken, das wäre eine angenehme Angelegenheit. Ja, wenn der Herr Jesus uns fragen muss, was hast du mit deiner Zeit? Wir haben heute Morgen, der Viktor hat es gesagt, mit den Gelegenheiten. Was hast du damit gemacht? Wofür hast du sie eingesetzt? Da sagt der Herr, das tat ich für dich. Ich habe mein Leben gegeben und du hast meine Errettung in Anspruch genommen und ich errette dich um meines Wortes willen, weil ich nicht lügen kann. Das steht mehrfach in Gottes Wort, wenn es auch um unsere, besonders wenn es um unsere ewige Hoffnung geht. Aber was hast du getan? Das sind keine Fragen, die schön sind. Und wir werden betrübt sein, wie wir vielleicht noch nie in unserem Leben betrübt sein werden, bevor wir in die Herrlichkeit eingehen. Das muss uns bewegen. Wenn wir Kind Gottes sind und den Geist Gottes haben, dann müssen diese Worte in unserem Herzen Wirkung entfalten. Das muss so sein. Das kann einen nicht kalt lassen. Das darf uns nicht kalt lassen. Wenn uns das kalt lässt, dann ist es wirklich schlimm bestellt. Dann sollten wir auf unsere Knie fallen und flehen zu dem Herrn, dass er wirklich Änderung bewirkt in unserem Leben. Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene verdarb, da gedachte Gott an Abraham und entsandte Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Ich möchte mit einer Ermunterung und einer Ermutigung schließen. Gott gedachte an Abraham. Woran gedachte Gott? An das Gebet von Abraham. Als Abraham Gott abgerungen hat, die 10 Gerechten die Stadt nicht zu verderben. Die 10 Gerechten waren nicht da, aber Gott hat den Gerechten nicht weggerafft mit der Stadt. So groß ist Gott. Es sollte uns eine Ermutigung sein zum Gebet. Es war ein Gebet nach dem Willen Gottes. Ich möchte 1. Mose 18, Vers 33. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Ich kann mich nicht an viele Schriftstellen erinnern, wo ich derartig eine Übereinstimmung zwischen einem Gebet und dem, was der Herr möchte, einfach zwischen den Zeilen lesen kann. Da hat man einfach das Gefühl, da war alles gesagt. Das war eine Übereinstimmung. Abraham hat ausgesprochen, der Herr war einverstanden. Sie gingen auseinander. Und der Herr erinnert sich hier dran. Er erinnerte sich an das Gebet Abrahams. Leider kann ich nicht sagen, dass das Gebet war, was Abrahams Gebet war kein Gebet zur Errettung. Lot war ein Gerechter. Er quälte seine Seele, als er in Sodom und Gomorra wohnte. So sagt uns Gottes Wort. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, als Abraham betete, was ja unmittelbar vor der Vernichtung von Sodom und Gomorra geschah, war Lot im Bild schon längst ein Gläubiger. Er bat nicht um seine, wir können es nicht anwenden, diese Gebetserhörung unmittelbar hier auf das Gebet, was wir für unerrettete Menschen tun. Aber es geht schon sehr in die Richtung und es ist einfach eine ermutigende Gebetserhörung, dass Gott tut, was er sagt und dass er sich bitten lässt. Das ist das Erste, was ich uns sagen möchte. Wirklich Gebet. Für die, die wir vielleicht kleine Abrahams sind, aber vielleicht uns eher bei Abraham wiederfinden. Ja, Gebet. Gebet, Gebet. Gebet bewegt den Arm Gottes. Ja, Gott liebt es, der Herr Jesus liebt es, wenn wir im Gebet zu ihm kommen, wenn wir vor diesem Thron der Gnade erscheinen. Es ist ein Eintreten in eine Himmelswelt. Der Schöpfer und Erhalter aller Dinge neigt sein Ohr, um zu hören, wenn wir beten. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ich kann euch natürlich kein Bild vor Augen malen. Ich weiß nicht, wie es am Thron der Gnade, wie man es beschreiben könnte. Ich weiß aber eins, da ist der Herr Jesus. Ja, und er hört unser Flehen von jedem Einzelnen, jedes Gebet, was zu ihm dringt. Und wenn wir beten nach seinem Willen, so sagt es der Johannesbrief, tut er es. Er tat es beim Abraham und er tut es bei uns. Wir dürfen uns darauf verlassen. Eigentlich steht sogar im Johannesbrief, er hat es schon getan. Ja, dürfen wir uns auch mal drüber nachdenken. Der letzte Punkt mit dem Abraham, da möchte ich schließen. Und das möchte ich uns mal vors Herz stellen, was denn erstrebenswert ist. Wirklich, jetzt haben wir wirklich viel Trübes gehört und viel Ermahnendes. Ich denke, jeder von uns konnte sich seinen Teil mitnehmen. Ich möchte uns aber schließen mit ein paar Versen aus dem Hebräerbrief, die mich beim Betrachten des Kapitels unheimlich ermuntert haben. Schauen wir mal auf Hebräer 11. Ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal an Mittwochabend erinnern, für uns diese Haltung, die der Abraham hatte, doch auch schon mal angehört haben. Das wünsche ich uns und das ist das Streben des Geistes Gottes, das in uns hervorzurufen, neben vielen anderen Sachen, aber das ist ein Ausdruck dessen, was wir jetzt hier finden. Hebräer 11, Vers 8. Wir stellen uns in Abraham vor, er wohnte im Zelt. Lot wohnt in der Stadt, Abraham wohnte im Zelt. Ein Bild dessen, des Nicht-Sesshaften, des Nicht-Verbunden-Sein mit dieser Welt, sondern etwas anderes zu erwarten. Und davon wollen wir jetzt lesen. Durch Glauben war Abraham, Vers 8, gerufen, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden. Wie in einem Fremden. Halten wir uns hier auf, wie in einem Fremden? Das wäre nötig. Und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und der Vers 10 ist er nicht zu Herzen gehend. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das war sein Ausblick. Dafür lebte er. Dafür schlug sein Herz. Und wie viel mehr wir. Wir haben die Verheißungen des Herrn. Sein Wiederkommen. Siehe, der Bräutigam steht im Gleichnis. Ihn dürfen wir vor Augen haben. Er muss uns bewegen. Ja, damit ist diese Stadt verbunden, die Grundlagen hat. Das ist das Erste, was passieren wird. Der Herr wird wiederkommen und wird die Gläubigen zu sich nehmen. Das ist das, worauf wir waren. Das ist die christliche Hoffnung. Das muss unser Leben bewegen. Das ist nicht einfach ein Ereignis, was wir mit Spekulation und Zeitlichem herbeisehen. Es ist das Kommen des Herrn, Gemeinschaft mit ihm, persönlich. Wir sind nicht irgendwo in einer großen Menge, wo man von ferne, persönlich. Unser Retter, unser Heiland, das muss uns bewegen, das muss uns treiben. Denn er war die Stadt, die Grundlagen hat, der Baumeister und Schöpfer Gottes. Vers 13. Es wird über die Patriarchen allgemein gesagt. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Sie waren das Gegenteil von Lot. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wenn diese Patriarchen diesen Blick hatten, wie viel mehr wir? Was hat Gott uns bereitet? In dem Herrn Jesus. Was dürfen wir erwarten, bei ihm zu sein? Sollte uns das nicht treiben, unseren Weg auf dieser Erde zu gehen? Ja, wirklich in Treue, mit Hingabe. Ja, das ist so ein Wort, Hingabe. Hingabe in unserem Leben, in meinem Leben. Hingabe, das ist mehr als was zu geben. Das ist alles zu geben, hinzugeben. Ja, sollte das uns nicht bewegen. Ich möchte schließen mit dem Vers aus Hebräer 12. Hebräer 13. Das drückt eigentlich alles aus, ab Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.